Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Das ist heute Morgen am Donnerstag und das macht Schlagzeilen. Auch ein iGod ist nicht unsterblich. Apple-Gründer Steve Jobs erliegt seinem Krebsleiden. Unser Schwerpunkt. Dann, sie hat viel gebetet, viel nachgedacht und entschieden. In den USA steigt Sarah Palin nicht ins Rennen ums Weiße Haus. Und so geht's nicht weiter, liebe Europäer. US-Verteidigungsminister Panetta warnt vor einer Aushöhlung der NATO. Ihnen einen guten Morgen. Am Mikrofon ist Simon Loy und Markus Amrain. Er hat die Nachrichtenübersicht.
Steve Jobs, der Erfinder des Apple-Computers, ist gestorben. Er lag im Alter von 56 Jahren in Kalifornien seinem langjährigen Krebsleiden. Jobs hatte Apple mitbegründet. Unter seiner Führung brachte der Konzern den Mac-Computer heraus, weiter den iPod, das iPhone und zuletzt den Tablet-Computer iPad. 1985 war Steve Jobs aus seiner Firma gedrängt worden und baute sein neues Unternehmen Next auf. Als Apple 1997 vor dem finanziellen Ruin stand, wurde Jobs als Retter zurückgeholt. Die soziale Protestbewegung in New York erhält Zuwachs. Nach Schätzungen nahmen 7000 Personen an einer Demonstration im New Yorker Finanzbezirk teil. Sie forderten ein neues Steuersystem in den USA und einen Umbau des Sozialsystems zugunsten ärmerer Schichten, der Bildung und der Umwelt. An den europäischen Börsen schlossen die Aktienmärkte gestern mit Gewinnen bis zu 5% wegen der Zusage der Politik, die Banken, wenn nötig, zu stützen. Dazu kamen einige positive Wirtschaftszahlen aus den USA. So wurden im September in der amerikanischen Privatwirtschaft 90.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Die amerikanische Politikerin Sarah Palin kandidiert nicht für die Präsidentschaftswahl nächstes Jahr. Die ehemalige Gouverneurin von Alaska war bei der Präsidentenwahl 2008 für das Amt der Vizepräsidentin angetreten. Zeitweise galt sie als Ikone der rechtsaußen stehenden Tea Party-Bewegung. Bei der Großbank UBS müssen die beiden Co-Leiter des weltweiten Aktienhandels die Bank verlassen wegen des Milliardenverlustes durch einen Londoner Händler von UBS. Zusätzlich würden gegen weitere Mitarbeiter Disziplinarmaßnahmen ergriffen, teilt die UBS mit. Die Sparte Aktienhandel wird nun allein von Mike Stewart geleitet, der erst vor kurzem von der Bank of America zur UBS kam. In der Schweiz fordert die Gewerkschaft Unia einen Gesamtarbeitsvertrag für die Angestellten privater Pflegeheime. Und es müsse Schluss sein mit dem Verkauf von Heimen an Privatunternehmen. Privatisierung, Spardruck und Profitdenken seien nicht verträglich mit einer angemessenen Pflege betagter Menschen. Anlass für die Forderungen der Gewerkschaft Unia sind Vorwürfe gegen zwei Alters- und Pflegeheime in der Region Bern. Mit dem Fall befasst sich die zuständige Aufsichtsbehörde des Kantons. Das Waadtländer Kantonsgericht verlangt vom Europäischen Fußballverband UEFA, dass der FC Sion wieder in der Europa League spielen kann. Die UEFA wird auch zu Geldzahlungen verurteilt. Sie hat frühere Entscheide der Waadtländer Justiz ignoriert und wird vom Weltfußballverband FIFA darin unterstützt. Der Rechtsstreit dreht sich um die Spielberechtigung für 6 Spieler des FC Sion. Die Börsendaten von Thomson Reuters: In New York schloss der Dow Jones Index bei 10.940 Punkten plus 1,2%. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 8.509 Punkten plus 1,5%. Der Dollar wird zu 92,42 gehandelt, der Euro zu 1.23,19 bzw. zu 1,33,34. Das Wetter heute Donnerstag: am Vormittag noch sonnig, am Nachmittag immer mehr Wolken und am Abend am Jura und im Süden erster Regen. Im Norden 21, im Süden 24 Grad.
6:04 Sie hören Schweizer Radio DRS. Seine Ideen revolutionierten die Computerbranche. Seine iMacs, iPhones und iPads bestimmen mittlerweile millionenfach unseren Zu- und Umgang mit dem Internet. Sie haben die Welt verändert. Nun ist Apple-Gründer Steve Jobs, der Mann mit dem großen Gespür und dem noch größeren Selbstbewusstsein, tot. Der Nachruf von Digitalredaktor Guido Berger.
One of the biggest motivations for working so hard for a few years to make a great product is you want one yourself.
Die größte Motivation, während Jahren so hart für ein Produkt zu arbeiten, sei es, das Produkt selber zu wollen. Dieses Zitat zeigt den Anspruch an Perfektion, aber auch die Freude an der Technologie, die Steve Jobs stets antrieb. Seine Produkte sollten außergewöhnlich sein, sich von denen der Konkurrenz abheben. Ungewöhnlich verlief auch der Start ins Leben von Stephen Paul Jobs. Er wuchs nicht bei seinen leiblichen, sondern bei Adoptiveltern in Kalifornien auf. Im Alter von 20 Jahren gründete er zusammen mit zwei Freunden die Firma Apple, in der unterdessen sprichwörtlichen Garage. Er selber war dabei nie der geniale Ingenieur, Designer oder Softwareprogrammierer. Er war zuständig für die Vision. Jobs wusste genau, was ein Gerät können und wie es funktionieren müsste. Sein größtes Talent, seine eigenen Produkte zu verkaufen.
Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world.
Apple könne stolz sein, gleich mehrere revolutionäre Produkte ins Leben gerufen zu haben, so Jobs ganz unbescheiden. Apple hat mit dem Macintosh den Computer, mit dem iPod den Musikkonsum und mit dem iPhone das Kommunizieren unterwegs revolutioniert und Apple war von Beginn an eng mit Steve Jobs verbunden. Als Jobs die Firma 1985 nach internen Machtkämpfen verlassen musste, brachen die schwierigsten Zeiten für das Unternehmen an. Als er im Jahr 1997 das Ruder wieder übernahm, begann das erfolgreichste Kapitel der Firmengeschichte. So sehr Steve Jobs für seine visionären Qualitäten bewundert wurde, so sehr war er als Chef von Apple auch gefürchtet. Gefürchtet für den knallharten Umgang mit Freund und Feind, mit Mitarbeitern, die seinen Maßstäben nicht genügten. Jobs galt als selbstverliebter Perfektionist, Choleriker, Eigenschaften, die ihm einst den Job als Chef der eigenen Firma kosteten, Eigenschaften aber auch, die ihm während dreier Jahrzehnte erlaubten, Visionen zu entwickeln, wie kein zweiter in Silicon Valley. Was Steve Jobs in einer Garage begann, ist heute das wertvollste Unternehmen der Welt. Die Marke Apple wird für immer mit seinem Namen verbunden sein.
Die Welt hat einen Visionär verloren, sagte US-Präsident Obama in der Nacht. Und der Bürgermeister von New York, Michael Bloomberg, vergleicht Steve Jobs gar mit einem Genie, das an Albert Einstein erinnere. Guido Berger von der DRS-Seite-Redaktion, ist ein solcher Vergleich nicht etwas gar hochgegriffen?
Ja, vielleicht ist es mehr Edison als Einstein. Ich würde jetzt Steve Jobs eher als Erfinder sehen, nicht als Grundlagenforscher. Aber die Produkte, die Steve Jobs erfunden hat, die viele von uns benutzen, die täglich, also er hat direkt unseren Alltag berührt.
Es ist unbestritten, Apple revolutionierte die Computerbranche. Gleichzeitig wurde Apple aber auch immer mehr zum digitalen Diktator. Inwiefern das?
Ja, es ist wichtig für Apple-Produkte, dieses enge Zusammenspiel von Hardware und Software und Diensten. Das ist eine Stärke, aber darin spiegelt sich auch ein bisschen das Wesen von Steve Jobs, eben ein Perfektionist, der auch die kleinsten Details unter Kontrolle haben wollte. Und diese Kontrolle merkt man nun eben in den Vertriebswegen, die Apple neu erfunden hat und an denen sie mitverdienen, wegen dieser engen Kontrolle.
Wie geht's nun weiter mit Apple? Nach Jobs Tod ist nun dieser visionäre Spirit weg.
Ja, Apple ist sehr gut aufgestellt, vor allem eben in diesem sehr wichtigen Zukunftsmarkt der mobilen Kommunikation. Aber es ist allen klar, dass so einen wie Steve Jobs, den kann man nicht ersetzen.
Das waren Einschätzungen live von DRS Digitalredaktor Guido Berger in heute Morgen. Das Rätselraten hat ein Ende, die Tea Party-Ikone will nicht. Sarah Palin verzichtet auf eine Kandidatur für die amerikanischen Präsidentschaftswahlen 2012. Jene Sarah Palin, die nach ihrer Kandidatur als Vizepräsidentin an der Seite von John McCain im Jahr 2008 sehr populär war. Ich fragte Max Ackermann in den USA, warum nun dieser Rückzieher?
Ja, sie habe viel gebetet und ernsthaft nachgedacht, sagte Palin, und sich schließlich gegen eine Kandidatur entschieden. Sie habe ihr Leben eben erstens Gott und zweitens der Familie und drittens dem Land verschrieben. Und diese Reihenfolge wolle sie einhalten. Gott, Mann und Kinder kämen vor einer Präsidentschaft. Das hat sie gesagt. gedacht, hat sie wohl. Ich habe eh keine Chance und ich verdiene ja prächtig als gefragte Rednerin und Fernsehmoderatorin. Da muss ich mir eine ohnehin vergebliche Kandidatur nicht antun.
Keine Chance, sagen Sie? Warum denn?
Ja, sie ist sehr ruhig geworden um Sarah Palin, zu ruhig in letzter Zeit. Andere stehen und standen im Rampenlicht. Zuletzt war das Chris Christie, der Gouverneur von New Jersey, der von vielen Republikanern gedrängt wurde, zu kandidieren. Er hat vorgestern abgesagt, aber niemand fand, das gäbe jetzt Sarah Palin wieder Raum. Alle haben sich sofort wieder den schon länger feststehenden Kandidaten zugewandt, mit Romney und Rick Perry vor allem. Und das gab dann wohl den Ausschlag, dass jetzt Sarah Palin gar nicht erst antritt.
Was bedeutet denn Palins Verzicht für das republikanische Kandidatenfeld?
Es bedeutet, dass es jetzt komplett ist. Ein neuer Kandidat, eine neue Kandidatin ist kaum mehr vorstellbar. Es ist niemand in Sicht und die Zeit wird knapp. In 3 Monaten beginnen ja schon die ersten Vorwahlen. Und wie es jetzt ausschaut, läuft es auf die Frage hinaus, ob Mitt Romney, der frühere Gouverneur von Massachusetts, seinen Vorsprung verwalten kann oder ob er nicht doch noch vom Texaner Rick Perry abgefangen wird. Im Moment scheint alles auf Mitt Romney hinzudeuten, obwohl ihn in der republikanischen Partei kaum jemand wirklich toll findet. Den Rechten ist er zu liberal, den Gemäßigten zu sehr ein Wendehals und die Evangelikalen stören sich daran, dass er Mormone ist. Ein wenig beliebter Kandidat also, aber am Ende wohl doch der Sieger bei den Republikanern. Und wenn er gegen Präsident Obama antreten kann, ist er sicher ein sehr ernstzunehmender Gegner für den Präsidenten.
Einschätzungen von Max Ackermann in den USA um 6:12. In Libyen kann die NATO zwar einen militärischen Erfolg verbuchen, das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das westliche Militärbündnis in einer Krise steckt, vor allem in einer finanziellen Krise. Am NATO-Verteidigungsministertreffen in Brüssel warnte der neue amerikanische Verteidigungsminister Leon Panetta denn auch, die NATO würde ausgehöhlt, wenn nicht wieder mehr Geld flösse. Hintergründe von Fredrik Steiger.
Zurzeit führt die NATO keinen einzigen Krieg gegen eine bedeutende Macht. Ihre aktuellen Einsätze sind begrenzt. Pirateriebekämpfung am Horn von Afrika, Lufteinsatz in Libyen, Kosovo-Mission. Und Afghanistan bindet zwar viele Mittel, ist aber auch ein bloß regionaler Konflikt. Dennoch ist die NATO schon fast überfordert. Viele moderne Waffen- und Aufklärungssysteme besitzt nur ein einziges ihrer 28 Mitglieder, die USA. Sie sind es auch, die inzwischen mehr als 2/3 der Kosten begleichen. Weshalb der neue US-Verteidigungsminister Leon Panetta jetzt nachdrücklich einen Lastenausgleich fordert. Denn auch in den USA werde künftig der Verteidigungshaushalt um Hunderte von Milliarden heruntergefahren.
Our nations are grappling with significant budget challenges. We are facing dramatic cuts with real implications for alliance capability.
Es sei mit dramatischen Kürzungen zu rechnen, welche die Schlagkraft der NATO erheblich verringern dürften. Sofern nicht endlich die Europäer einen größeren Teil der Last schulterten, meinte Panetta. Auch für NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen ist die jetzige Lastenverteilung nicht länger akzeptabel. Zu viel werde den USA aufgebürdet, wie auch der Libyen-Einsatz gezeigt habe.
They had to rely on the United States to deploy critical enablers to get the job done.
Doch das NATO-Verteidigungsministertreffen macht deutlich, es ist kaum damit zu rechnen, dass sich die europäischen Bündnispartner stärker engagieren. Bleibt also, so Rasmussen, einzig der Ausweg, mit weniger Mitteln mehr Wirkung zu erzielen. Konkret mehr Kooperation statt Konkurrenz, gemeinsame Entwicklung moderner Waffen, gemeinsamer Unterhalt, gemeinsame Ausbildung, gemeinsame Logistik.
There is a political agreement, this is the way forward. The challenge of course will be to translate that political will into some concrete proposals.
Im Grundsatz, so Rasmussen, sei man sich darüber inzwischen einig. Doch sobald es um die praktische Umsetzung gehe, werde es schwierig. Offenkundig ist, im symbolträchtigen Verteidigungsbereich verhindern oft nationale Eitelkeiten eine sinnvolle Kooperation. Dennoch führt an ihr kein Weg vorbei, denn die USA werden künftig weniger Geld für die NATO haben und die Europäer sicher nicht mehr.
Das wichtigste Wissen zum Tagesstart, das ist heute Morgen für die Inhalte verantwortlich Erich Wies. Ich bin Simon Loy.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.